Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Mary Quant, die britische Modedesignerin, hat den Minirock erfunden. Stilprägend hat sie gewirkt, hochgerühmt und berühmt in ihrer britischen Heimat.
I feel fashion is about life. It's about everything. It's about the way we sit, the way we move, the way we talk.
Mary Quant, im Alter von 93 Jahren ist sie gestorben. Wir werden in dieser Fazitstunde hören, wie prägend sie für eine ganze Generation war. Dann hören wir, welche abstrusen Gedanken den Verleger Matthias Döpfner umtreiben und wie er daraus eine politische Agenda entwickelt. Eine spektakuläre Recherche der Zeit hat das jetzt aufgedeckt. Und dann Belcanto, Donizetti, Lucia di Lammermoor, Affekte pur, heute in der Scala in Mailand. Unser Kritiker wird uns sagen, was er gehört und gesehen hat an diesem Abend und welches Fazit er zieht. Vom Bundeskanzler Gerhard Schröder stammt der Satz, er brauche, um erfolgreich zu regieren, nur Bild, Bild am Sonntag und die Glotze. Auch wenn das etwas burschikos platt formuliert ist, zeigt es doch einmal mehr, wie wichtig die Bild-Zeitung auch für Spitzenpolitiker ist. Und wer hat die Macht bei Bild? Fürs tägliche Boulevardgeschäft, keine Frage, ist es der Chefredakteur. Für die großen inhaltlichen Linien, für die verlegerischen Linien ist es der Verleger. Und damit sind wir bei Matthias Döpfner, dem Springer-Chef. Der Wochenzeitung Die Zeit ist es gelungen, an Mails und Chatnachrichten Döpfners zu gelangen, die er an Vertraute und Führungskräfte geschickt hat. Und man kann nur staunen über die Gedankenwelt, die sich da öffnet. Döpfner begrüßt zum Beispiel den Klimawandel, er verharmlost Corona als Grippe und bezeichnet Ostdeutsche pauschal als Kommunisten oder Faschisten. Zitat: Meine Mutter hat schon immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Außerdem hat er den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt vor der letzten Bundestagswahl gebeten, die FDP zu stärken. Alles ziemlich starker Tobak. Wie sind diese Aussagen von Matthias Döpfner zu deuten? Darüber möchte ich nun mit der Medienjournalistin Brigitte Beetz sprechen. Sie ist zugeschaltet. Frau Beetz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie beobachten die Vorgänge im Hause Springer seit langem. Wie überrascht waren Sie denn heute von den Inneneinsichten in diese Gedankenwelt von Matthias Döpfner?
Naja, sagen wir mal so, eine gewisse Radikalisierung Döpfners war schon seit Jahren zu beobachten. Er hatte ja als Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger die Online-Aktivitäten öffentlich-rechtlicher Anstalten als ja Staatspresse im Netz bezeichnet und dann einen sehr kruden Vergleich mit Nordkorea gezogen. Er hat dem Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre mal eine Nachricht geschickt, in der er geschrieben hat, Julian Reichelt, der inzwischen ja wegen möglichem Machtmissbrauch geschasste Bild-Chefredakteur sei, Zitat, der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Er hat auch an Vertraute eine Mail geschrieben, wie die Washington Post wiederum aufgedeckt hat, in der stand, man möge, Zitat, beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Also der hat sich in den letzten Jahren immer wieder abfällig über Demokratie, über demokratische Gepflogenheiten geäußert. Er sucht die Freundschaft mit Elon Musk, auch so einem Demokratieverächter, mit dem er sich auch schreibt. Er hat den ja auch zum Kauf von Twitter ermutigt, damit der, wie er selber sagt, die freie Rede einführt. Bislang hat sich Döpfner immer wieder darauf herausgeredet, wenn Kritik an diesen Nachrichten, die öffentlich wurden, geäußert wurde, dass diese Aussagen eben zugespitzt gewesen seien oder sie wären ironisch gemeint gewesen. Und durch die Enthüllung der Zeit wird aber jetzt klar, dass das eben keine nächtlichen Ausrutscher waren, wenn man eben mal so mit etwas bedröhnten Kopf Nachrichten schreibt, sondern dass er wirklich so denkt wie ein Elon Musk, wie ein libertärer Unternehmer, zum Beispiel wie Peter Thiel in den USA, der dort im großen Stil republikanische Kandidaten der äußersten Rechten fördert. Verstörend sind ja nicht nur die Inhalte, verstörend ist auch die Sprache, die er benutzt. Einmal schreibt er über seine politischen Überzeugungen, Free West, fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Also man fühlt sich sehr stark erinnert an die erfolgreiche HBO-Serie Succession, wer sie kennt, über eine Mediendynastie mit äußerst schlechten Manieren, ja, und äußerst schlechten Sprechgewohnheiten.
Also diese Figur Matthias Döpfner, Frau Beetz, sagen Sie doch ein paar Sätze zu dieser Person, zu diesem Lebenslauf. Wie ist er denn vom Musikwissenschaftler zum Vertrauten von Friede Springer geworden und zum Springer Verlagschef?
Ja, er war erstmal Musikwissenschaftler, also man kann auch mit diesem Studiengang was werden, wie man sieht. Er war dann Musikjournalist, er hat für die FAZ geschrieben, ist dann über den Umweg des Verlages Gruner und Jahr in höhere journalistische Weihen gerutscht, war ja zum Beispiel auch mal Chefredakteur der Ostdeutschen Wochenpost. Der ein oder andere wird sie noch kennen, hat auch die Hamburger Morgenpost dann als Chefredakteur mit beerdigt. Beide Titel existieren nicht mehr und ist dann zu Springer gewechselt und hat wohl, das sagen mehrere Biografen übereinstimmend, bei Friede Springer ja Analogien zu ihrem verstorbenen Mann Axel Springer geweckt. Also beides sehr großgewachsene Männer, beides Männer, die sich, sagen wir, dem intellektuellen Genuss hingeben, aber auch den menschlichen Genüssen, also die eine gewisse Ausstrahlung haben. Und sie hat in mehr oder weniger, ja, man kann sagen, jetzt nicht natürlich im rechtlichen Sinne, aber adoptiert und ganz bis nach oben gebracht. Und die Tatsache, dass er heute Milliardär ist, die verdankt er schon sehr stark Friede Springer, die auch Patentante seines einen Sohnes ist und die ihm ein Aktienpaket über einen Milliardenbetrag auch übereignet hat. Und dadurch ist er jetzt einer der reichsten Menschen der Republik, aber und auch der einer der einflussreichsten als Vorstandsvorsitzender des Konzerns.
Jetzt nochmal zurück zu der Recherche der Zeit. Wenn ein Verlagschef nicht nur solche Gedanken denkt, sondern auch an Mitarbeiter verschickt, übt er damit als Verleger direkten Einfluss aus auf die Redaktion?
Ich würde sagen schon, ja. Wobei man natürlich immer sagen muss, dass Zeitungsverlage ja immer schon Tendenzbetriebe waren. Also es ist schon nicht ungewöhnlich, dass ein Verleger auf seine Zeitung Einfluss nimmt. Er darf es ja auch sogar. Ja, das ist also nichts, was illegal wäre. Es ist nur halt nicht besonders schön, wenn man das Gefühl hat, dass wirklich direkt Politik gemacht wird. Und zwar in einer Hinsicht, dass eben derjenige, der sich da Einfluss verschaffen möchte, wie man eben aus diesen Nachrichten erkennt, nicht so richtig verstehen will, wie Demokratie eigentlich funktioniert. Also er äußert sich ja sehr herablassend auch über Unionspolitiker, also nicht nur über Grüne oder Sozialdemokraten, was man sich vielleicht noch vorstellen könnte, aber er lässt auch an Christdemokraten kein gutes Haar. Er setzt ganz auf die FDP, für die er Stimmung machen lässt in seinen Blättern, die ja auch Texte verbreiten, die zum Beispiel den Klimawandel verharmlosen. Er selbst glaubt das ja, so geht es aus einer Nachricht, die die Zeit veröffentlicht hat, hervor, dass, Zitat, Zivilisation Phasen der Wärme immer erfolgreicher waren als solche
das
der
ist
Kälte.
Grotesk, ja.
Das ist schon interessant. Mhm. Und als Hintergrundinformation dazu auch wichtig, dass der amerikanische Investor KKR, der ja an Springer über 35% an Anteilen hält, eben in großem Stil in fossile Energien investiert. Also Döpfner befindet sich da in einer ganz speziellen Gedankenwelt internationaler Kapitalgeber, aber auch anderer Medienunternehmer, die den Klimawandel gar nicht als Gefahr betrachten, vielleicht ja auch nicht so sehr betrachten müssen, denn diese Leute haben ja genug Geld, um mittelfristig abgesicherter zu sein als der Rest der Menschheit. Also Rupert Murdoch fiel mir da ein als ähnlicher Fall, der auch so denkt wie Döpfner und seine Blätter und Sender anweist, in diesem Stil, diese Annahme, es ist alles nicht so wild zu berichten.
Nochmal kurz zum deutschen Markt. Wer sich so abfällig über Ostdeutsche äußert, der schadet ja seinem Verlag im Osten Deutschlands ganz besonders, könnte man meinen. Was glauben Sie denn, wie die BildleserInnen in Leipzig, in Erfurt, im Erzgebirge reagieren?
Ach, die werden sich wahrscheinlich ärgern, wenn sie es mitbekommen. Die Frage ist aber nur, gibt es da überhaupt so viele? Also die meisten Blätter, traditionellen Westblätter, sind eben immer noch Westblätter und die Bild auch. Auch wenn sie in Ostdeutschland ein bisschen stärker ist als die traditionellen anderen westdeutschen Blätter. Aber ich denke, da muss sich Döpfner nicht unbedingt so viel Gedanken machen. Und ich glaube, er macht sich da auch gar nicht so viele Gedanken, weil er das Zeitungsgeschäft und eigentlich auch das deutsche Mediengeschäft eigentlich für sich ein bisschen abgeschlossen hat. Er hat ja auch mal gesagt, ja, die künstliche Intelligenz wird auf lange Sicht ohnehin viele Journalistinnen und Journalisten ersetzen. Also ich glaube nicht, dass er da sich besonders große Sorgen macht.
Die Gedankenwelt des Matthias Döpfner, seine politische Agenda, seine Einflussnahme als Springer Verlagschef auf die Bild-Redaktion. Einschätzungen waren das von der Medienjournalistin Brigitte Beetz. Frau Beetz, Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Wenn Sammeln zur Leidenschaft wird und die gesammelten Gegenstände immer mehr Raum einnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann aus der Leidenschaft eine Sammelwut werden. Und dieser Begriff ist nicht negativ gemeint. Den Deutsch-Amerikaner Arthur Walter hat offenbar eine solche Wut gepackt. Er sammelt nicht nur Fotokunst von namhaften Künstlern, sondern auch Fotodokumente aus privaten Archiven, Porträts, Aufnahmen aus Fotoalben, auch wissenschaftliche Fotografie. Das Münchner Haus der Kunst zeigt alle diese Arbeiten gemeinsam in einer Ausstellung, Trace, Formations of Likeness. Ob die Kombination aus Fotokünstlern und Amateurfotografie gelingt, Tobias Krone sagt es uns.
Zu Beginn ein Tsunami aus Fotos oder das, was von ihnen geblieben ist. Wie ein rosé-rostbraunes Mosaik hängen tausende Bilder dicht an dicht. Es sind Fotografien, die der verheerende Tsunami 2011 aus den Häusern der japanischen Küstenorte trug und später an den Strand schwemmte, oft stark beschädigt und von einem Kollektiv um den Künstler Munemasa Takahashi aufgesammelt. Die Spuren von Kindergeburtstagen, von trübsinnigen Landschaften.
Diese über 3000 Bilder sind doch ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes, ja, fast Denkmal, was das Foto und vor allem eben das Foto von Menschen, von der eigenen Familie, was für eine wichtige Rolle das für unsere Identität spielt.
So. Ja, poetisch und belanglos es auch manchmal ist, ne?
Ja, so sind die Familienalben.
Lacht Anna Schneider. Die Kuratorin am Haus der Kunst konnte für die Ausstellung auf den beeindruckenden Fundus des deutsch-amerikanischen Sammlers Arthur Walter zurückgreifen. Walter sammelt nicht nur Klassiker der Fotokunst, wie Karl Bloßfeld mit seinen Pflanzenfotografien der neuen Sachlichkeit oder Richard Avedon mit seinen Porträts der amerikanischen Elite. Daneben sammelt er auch die sogenannte Vernacular Photography, Alltagsfotografie. Angefangen bei silbrig schillernden Daguerreotypien mit herausgeputzten KleinbürgerInnen von Mitte des 19. Jahrhunderts, über Schulfotoalben, Football-Sammelbildchen bis hin zu TV-Ereignissen der 60er Jahre, die in den USA mittels einer Polaroid-Technik vom Bildschirm abfotografiert werden konnten. In einem Nebenraum wirft ein Diaprojektor freizügige Akte von ölig-muskulösen Bodybuildern an die Wand. Fotograf unbekannt.
Hier diese Männer, Models, die ja sicherlich als Models auf der einen Seite fotografiert wurden, aber natürlich auch in sehr stark homoerotischen Konnotationen haben und die zirkulierten in anderen Kreisen jenseits der professionellen Nutzung, sage ich jetzt mal.
Das alles wäre so auch in einem Museum für Ethnologie oder sogar im Münchner Techniktempel Deutsches Museum gut aufgehoben. Was hat diese Alltagsfotografie im Haus der Kunst zu suchen? Die eine Antwort formuliert der künstlerische Leiter Andrea Lissoni auf der Pressekonferenz.
Eigentlich unsere Mission, wir haben keine Sammlung, ist zu erzählen die Geschichten, die anders vergessen werden.
Die andere Antwort, warum der Kontext der Alltagsfotografie sogar ziemlich entscheidend ist, um die Fotokunst der Gegenwart zu verstehen, ist gewissermaßen die Machtfrage. Das Medium der Fotografie hat wohl wie kein anderes Menschen zu Objekten gemacht. Und gleichzeitig ist es wohl auch das wichtigste Instrument der Ermächtigung, das bis heute vielen zugänglich ist. Eindrücklich zeigt das die Ausstellung, indem sie die Werke schwarzer GegenwartskünstlerInnen mit Sammlungen sogenannter ethnologischer Fotografie aus der Kolonialzeit gegenüberstellt. Mit letzteren wollten die Kolonialmächte die eigene Überlegenheit präsentieren. Gegenüber den Schwarzen, die mal wie Verbrecher von allen Seiten fotografiert und typologisiert, mal im grün nachkolorierten Schilfblattkleidchen dargestellt werden. Demgegenüber stehen die Schwarz-Weiß-Fotografien der Aktivistin Zanele Moholi, Porträts der marginalisierten queeren Community Südafrikas. Der Blick in den Porträts ist unglaublich stark. Es geht sehr viel um eine Selbstbehauptung. Sie sagen, wir sind hier, wir zählen. Unsere Präsenz, unsere Sichtbarkeit zählt. Ein herausfordernder Blick. Erklärt Renee Mosai, die Kuratorin der Walter Collection. Ausdrucksstarke Porträts selbstbewusster schwarzer Menschen in Afrika, die gab es auch schon in den 50ern von Seydou Keita aus Mali. Die Ausstellungsmacher hängen sie in ebenbürtiger Nachbarschaft zur Koryphäe der 20er Jahre Gesellschaftsfotografie August Sander. Einen Raum weiter inszeniert sich der nigerianisch-britische Künstler Rotimi Fani Kayode großflächig als schwuler Yoruba-Priester, den Blick vergeistigt nach oben gerichtet, inmitten nackter Männerkörper. Er bezieht sich auf Caravaggio, auf jahrhundertealte Porträttraditionen mit diesen satten, dunkelroten Farbtönen. Und gleichzeitig ist das eine Hommage an den schwarzen, nackten Körper. diese Ausstellung bietet viel zu viel für einen Museumsbesuch. Neben den Porträts mussten ja auch noch chinesische und amerikanische Stadtpanoramen nebst Ai Weiwei untergebracht werden. Warum auch immer. Offenbar durfte hier in den riesigen Hallen des Hauses der Kunst ein Sammler aus dem Vollen seines Depots schöpfen. Doch allen, die das Medium der Fotografie erleben wollen, egal ob technikgeschichtlich, gesellschaftsgeschichtlich, ob kunstgeschichtlich oder Gegenwartskunst interessiert, allen dürfte die Ausstellung einen lustvollen Zugang bieten und einen tiefenscharfen, globalen Fokus.
Tobias Krone über die Ausstellung Trace Formations of Likeness im Haus der Kunst in München zu sehen bis zum 23. Juli. Was für ein Look. Hautenger schwarzer Pullover, ein super kurzer Faltenrock, schwarze Strumpfhose, Bob-Haarschnitt und viel Wimperntusche. Das Supermodel Twiggy, eingekleidet von Mary Quant. Sie war eine der bekanntesten Modedesignerinnen des 20. Jahrhunderts. Den Minirock, so heißt es, hat sie erfunden. Jetzt ist Mary Quant im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie sie gedacht und gearbeitet hat, wie Mary Quant stilprägend gewirkt hat, das möchte ich nun mit Diana Weiß besprechen, von ihr erfahren. Die Theaterwissenschaftlerin ist Professorin für Modejournalismus an der Business School Berlin. Frau Weiß, schönen guten Abend.
Hallo.
Die Erfinderin des Minirocks, ist das zu einfach, ist das zu plakativ oder war das tatsächlich die entscheidende Lebensleistung dieser Modedesignerin?
Naja, es ist so ein Label, was ihr aufgeklebt wurde, dafür ist sie bekannt. Allerdings muss man dazu sagen, sie hat sich zeitlebens dagegen gewehrt. Sie hat immer gesagt, ich habe nicht den Minirock erfunden. Sie hat gesagt, das waren die Girls von der Kings Road. Also das war tatsächlich eine Mode, die von der Straße kam. Und Mary Quant hatte einfach einen sehr, sehr guten Geschäftssinn. Und sie war eben in der Lage, diesen Zeitgeist zu erfassen, schneller als andere, daraus ein Produkt zu machen und das zu verkaufen.
1930 wurde Quant in London geboren. Wie hat sie denn ihren Weg in die Mode gefunden? Wie ist sie diesen Weg gegangen?
Ja, es gibt einige Parallelen zwischen Mary Quant und Vivienne Westwood, die ja auch vor kurzem verstorben ist. Sie kam eben genau wie Westwood auch aus der britischen Arbeiterklasse. Also sie war kein Mitglied der Upper Classes. Sie hat dann auch zunächst studiert und ist Kunstlehrerin geworden, was ja manchmal so ein Kompromiss ist, den man eingeht, wenn man vielleicht Sorge hat, dass man nicht seinen Lebensunterhalt verdienen kann, nur mit der Kunst. Schnell hat sich aber eben gezeigt, dass sie einen ganz tollen Geschäftssinn hatte und sie hat dann erst eine Boutique gegründet, hat dann eben...
In London.
In London, natürlich. Das war ja zu der Zeit das Zentrum so der Jugendkultur. London war der spannendste Ort der Welt, Anfang der 60er Jahre. Sie hat dann erst Mode von anderen Labels verkauft, hat aber schnell gemerkt, dass das, was die jungen Leute wollen, was sie selber auch wollte, dass es das eben noch gar nicht gibt und hat dann eben angefangen, ihre eigene Mode zu entwerfen und zu verkaufen.
Nochmal zurück zum Minirock. Den Minirock, den kann man ja auch als Zeichen einer Befreiung lesen. Hat Mary Quant denn feministische Ideen in Mode umgesetzt? Kann man das so sagen?
Ich finde, das kann man so sagen. Also das zeigt sie ja auch mit ihrem Lebensweg. Anfang der 60er Jahre, sie war ja noch aus einer Generation, wo es nun durchaus nicht üblich war, dass man als Frau selbstständig ein Geschäft eröffnet, sein eigenes Leben bestreitet. Und sie hat das auch getan für diese junge Frauengeneration, die sich tatsächlich selber befreit haben, die einfach gesehen haben, sie wollen das nicht mehr, sie wollen nicht dieses vorgezeichnete Leben leben, wo dazu natürlich auch gehört hat, dass man anständig sein soll, ne, dass man sich anpassen soll, dass man irgendwie sittsam sich kleidet und so brav irgendwie die Straße herunterläuft. Und das waren eben junge Frauen, die mehr wollten vom Leben.
Die vielleicht auch mal nach einem Bus rennen wollten. Also das habe ich auch irgendwo gelesen, dass der Minirock auch eine Befreiung war, um einfach schneller von A nach B zu kommen.
Klar, das ist Bewegungsfreiheit, ne? Weil die Kleidung, die es vorher gab, wenn man so an die 50er Jahre denkt, noch so mit Petticoat und noch eingeschnürt und engen Gürtel und Pfennigabsätzen, da kommt man halt nicht so gut vom Fleck. Und das war einfach eine Befreiung, die die jungen Frauen sich herausgenommen haben.
Gibt es denn weitere Ideen, mit denen Mary Quant irgendwie stilprägend gewirkt hat?
Auf jeden Fall. Es war ja nicht nur der Minirock, es war ein ganzer Look, der dazu gehört hat. Mary Quant ist auch berühmt geworden für ihre Frisur. Sie hatte so einen ganz akkuraten Kurzhaarschnitt von Vidal Sassoon, der dann später auch selber berühmt geworden ist mit seinem eigenen Friseurimperium. Das hat Mary Quant popularisiert. Und was ganz wichtig ist, sie hat neben dem Minirock auch die Strumpfhose erfunden. Was gab tatsächlich bis dahin nur Damenstrümpfe mit Strumpfband und Straps. Das mag man nun erotisch finden, ist aber tatsächlich unpraktisch, unbequem und zieht auch, wenn es kalt ist.
Also Strumpfhose im Gegensatz zu Nylons, die gab es natürlich.
Naja, zu Strümpfen eben. Mhm. Zu Strümpfen, die dann irgendwie befestigt werden an einem Strumpfband oder Strapsgürtel. Und die Miniröcke waren eben tatsächlich so kurz, dass man das dann gesehen hätte, wo die Strümpfe enden. Und dann ist man erst zu diesem Zeitpunkt auf die eigentlich sehr naheliegende Idee zu kommen, eine Strumpfhose draus zu machen.
Und Strumpfhosen in markanten Farben.
Ja, knallige Farben gehören dazu. Vorher gab es ja Damenstrümpfe nur so in Hautfarben und in Schwarz vielleicht. Mary Quant hat eben Strumpfhosen in allen Farben des Regenbogens verkauft.
Nochmal zurück, Frau Weiß, zum Stichwort Befreiung. Es wurden ja nicht nur die Frauen befreit. Die ganze Jugendkultur, und dieses Stichwort hatten Sie auch genannt, der 60er Jahre. Das war ja ein großer Ausbruch aus der Nachkriegszeit, ein großer Aufbruch. Kann man das denn sagen, dass Sie diesen Zeitgeist aufgegriffen und verstärkt hat?
Auf jeden Fall. Man muss sagen, Mary Quant war auch eine Frau, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es ist dort etwas passiert zu der Zeit in London, was eigentlich eine wahnsinnig große Strahlkraft hatte und die ganze Welt beeinflusst hat, oder vielleicht sollte man sagen, die ganze westliche Welt beeinflusst hat. Und es hat damals wirklich einen Bruch stattgefunden, dass eben auch die gesamte Mode und die ganze Popkultur von der Jugend beeinflusst und geprägt wurde. Und das hat damals seinen Ausgang genommen.
Und die Briten, die waren stolz auf diese Mary Quant. Also sie wurde geadelt, Dame Mary Quant.
Ja, sie hat den Order of the British Empire erhalten. Das ist also die höchste Auszeichnung, die höchste Würde, die man überhaupt bekommen kann.
Zum Tod der britischen Modedesignerin Mary Quant war das Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der Business School in Berlin. Frau Weiß, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute hat das Filmfestival Cannes sein Programm vorgestellt. In diesem Jahr seien besonders viele afrikanische Filmemacher in Cannes vertreten, sagte Festivalchef Thierry Frémaux. Der deutsche Regisseur Wim Wenders ist unter anderem mit seinem Film Perfect Day vertreten. Ein Film, der von einem enttäuschten, aber glücklichen Mann handelt, der Toiletten in Tokio putzt. Julia Borutta.
Wenders ist als einziger gleich zweimal nominiert. Mit seinem 3D-Film Das Rauschen der Zeit über den Künstler Anselm Kiefer läuft er zusätzlich in der Kategorie Special Screenings. Zu den deutschsprachigen Filmen, die um die begehrte Trophäe konkurrieren, gehört auch Club Zero der Österreicherin Jessica Hausner. Außerdem wird Schauspielerin Sandra Hüller gleich in zwei Filmen zu sehen sein. Zu den Veteranen im Wettbewerb gehören auch die Regisseure Wes Anderson, Aki Kaurismäki, Nanni Moretti, Katrin Breillat oder Ken Loach.
Die Harry-Potter-Bücher sollen nun auch als TV-Serie produziert werden. Das teilte der Streaming-Dienst HBO Max in Los Angeles mit. Die Besetzung ist noch nicht bekannt, dafür gibt es eine wichtige Produzentin im Team. Aus den USA, Katharina Wilhelm.
Harry Potters Erfinderin J.K. Rowling, also die Autorin der 7 Harry Potter Romane, ist als ausführende Produzentin beteiligt, also wird auch relativ viel zu sagen haben bei der Serie. Wie es heißt, soll es eine ganz genaue Adaption der Bücher sein, dafür will man sich richtig viel Zeit lassen. Die Laufzeit der Serie ist nämlich auf insgesamt 10 Jahre angelegt. Und für dieses Megaprojekt gibt es auch ein Megabudget. Es hieß zumindest, die Serie könnte ungefähr so viel kosten wie zum Beispiel die Fantasy-Serie Game of Thrones, also mehrere Millionen Dollar.
Künftig wird der Deutsche Radiopreis auch für gute Berichterstattung rund um das Thema Musik ausgezeichnet. Musik sei emotional, unterhaltend und für viele der wichtigste Impuls, das Radio einzuschalten. Auch deshalb bekomme die Musik nun beim Deutschen Radiopreis eine eigene Preiskategorie. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mit. Die neue Kategorie Bestes Musikformat biete Raum für Sendungen und Formate, bei denen die Musik im Mittelpunkt stehe. Für 5 der 10 undotierten Preise können auch Podcasts eingereicht werden. Der Deutsche Radiopreis wird am 7. September in Hamburg verliehen.
Oper.
Er war versiert und fleißig. Mehr als 70 Opern hat Gaetano Donizetti komponiert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Italiener gelebt. Neben Rossini und Bellini ist er der wichtigste Komponist von Belcanto-Opern. Lucia di Lammermoor zum Beispiel, ein absoluter Opernklassiker. Die Wahnsinnsarie der Lucia, eine Paraderolle von Maria Callas, größte menschliche Affekte pur in Musik übersetzt. Am Abend nun gab es an der Mailänder Scala eine Neuproduktion der Lucia di Lammermoor. Eigentlich sollte damit die Saison 2021 eröffnet werden, doch Corona zwang zur Verschiebung. Ricardo Chailly hat die Aufführung dirigiert. Hier hören wir in einem kurzen Ausschnitt, wie präzise er das Ensemble durchs Finale des zweiten Aktes lotst. Lucia di Lammermoor mit dem Dirigenten Ricardo Chailly. Am Abend die Premiere an der Mailänder Scala. Im Publikum auch unser Kritiker Uwe Friedrich, der jetzt live aus Mailand zugeschaltet ist. Herr Friedrich, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schottland, Ende des 17. Jahrhunderts, Katholiken gegen Protestanten, verfeindete Adelsfamilien, die übergroße Liebe von Lucia zu Edgardo, eine Liebe, die tödlich endet. Das ist sein Plot, den es so oder ähnlicher in vielen Opern gibt. Was macht denn den Reiz genau dieses Werkes aus?
Das Spannende ist ja, dass Lucia wie die Verkörperung der Titelheldin bereits mal gesagt hat, weil sie schreiend stirbt. Sie stirbt ja nicht als einfaches Opfer, sondern sie wird von den Männern in den Tod getrieben aus politischen Gründen. Und das ist eine ungeheuer interessante Konstellation, gerade in dieser Oper, die Lisette Oropesa heute in jeder Sekunde deutlich und überzeugend machen konnte.
Yannis Kokkos hat Regie geführt. Der Grieche ist von Hause aus Bühnenbildner, ein erfahrener, ziemlich erfahrener Theatermensch. Was interessiert ihn denn an dieser tragischen Donizetti-Oper?
Er erzählt die Geschichte im Grunde, wie sie im Buch steht. Der Chor, wie man es in Italien auch nicht anders erwartet, bewegt sich im Grunde nur im Notfall in so einem Laubsägearbeitswald zu Beginn der Oper in Schottland. Das könnte aber genauso gut Italien, sagen wir mal, zwischen 1900 und 1930 sein. Zum Schluss, wenn der Tenor sich auch noch umbringt, stehen sie da wie auf einer Mafia-Beerdigung im Borsalino, also ein historisches Niemandsland, recht dekorativ, nicht weiter störend. Er im Grunde arrangiert die Geschichte, aber das Spannende daran ist, dass die Geschichte dann funktioniert. Überraschung, Überraschung, die wussten schon, was sie machen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die großen italienischen Opernkomponisten. Und das hat sich heute Abend in Mailand auch wieder einmal bewährt.
Also die Geschichte, wie sie im Buche steht, das klingt ein bisschen konventionell.
Das ist konventionell. Das ist konventionell bis zum Anschlag. Die Solisten kommen für ihre Arien, für die Ensembles an die Rampe und können ihre Spitzentöne abliefern, was sie sehr geschmackvoll machen, weil sie nicht gestört werden von irgendwelchen mehr oder weniger idiotischen Aktionen. Das funktioniert und man darf nicht vergessen, wir sind ja hier in Italien in einem Land mit einer ganz anderen, auch szenischen Tradition. Das Donizetti-Festival im Herbst in Bergamo versucht da was ganz anderes, was viel avancierteres jedes Jahr, auch mit anderen Stücken. Aber an den großen Häusern geht es in Italien immer noch sehr konventionell zu.
Jetzt sollten wir natürlich über die Musik auch sprechen, den musikalischen Aspekt dieser Aufführung. Herr Friedrich, Koloraturen, starke Kontraste auch im Orchester. Hat Sie denn Ricardo Chailly, der Dirigent, überzeugt?
Ricardo Chailly macht das sehr dunkel, sehr düster von Anfang an, sehr verschattet. Er schaut sozusagen aus der musikalischen Zukunft Italiens zurück. Und man hört auf einmal den Einfluss, den Donizetti auch auf Verdi bis mindestens zum mittleren, eigentlich auch zum späten Verdi gehabt hat, hat aber auch eine ungeheure Präzision, eine rhythmische Finesse dabei. Und die Momente immer vor den großen Ensembles, wir haben gerade dieses finale zweite Akt gehört, der Moment, wo es scheinbar zum Stillstand kommt, wo alle erschrocken sind, sind, ist wirklich geradezu von einer schockierenden Intensität, wie Chailly das gestaltet mit dem Orchester der Scala.
Und er kennt natürlich das Haus genau, er weiß ganz genau, wie man so etwas dann auch koordiniert. Also das klang schon eben auch in diesem kurzen Beispiel, das wir da gehört haben, ja sehr einfach sehr virtuos, sehr präzise.
Das bleibt den ganzen Abend so. Lisette Oropesa ist, würde ich sagen, die führende Lucia di Lammermoor unserer Tage. Diese Wahnsinnsszene war ein Triumph, aber schon ihre Auftrittsarie und eine vollbesetzte, begeisterte Scala ist schon auch ein ganz faszinierendes Geräusch, wenn die nicht aufhören, Bravo zu rufen. Juan Diego Flores als Tenor ist der Edgardo. Man hat ja in Italien im 19. Jahrhundert unterschieden zwischen dem Tenor des beeindruckenden Fluchs und des schönen Todes. Juan Diego Flores ist zweifellos der des schönen Todes. Da wurde sicher auch die eine oder andere Träne verdrückt. Aber auch die anderen, Boris Pinkasovic als Enrico und die übrigen Sänger des Abends sind eigentlich alle auf diesem Niveau. Deshalb funktionieren die Ensembles so großartig. Und deshalb kann Donizetti auch die wirklich romantische Überwältigungsästhetik möchte ich nicht sagen, die romantische Ästhetik hier wieder zur Geltung bringen, weil er von Chailly und einem großartigen Ensemble verstanden wird in Syntax und Grammatik sozusagen. Die wissen einfach, was sie da tun.
Also sie kommen ganz angeregt aus der Mailänder Scala und das Publikum, Sie haben es ja auch schon geschildert, die waren auch sehr zufrieden, die Leute.
Es war ein großer Erfolg. Alles andere hätte mich auch überrascht. Ich stand vor der Oper und habe da noch auf meine Begleitung gewartet und sah, wie die Klack sich organisierte, wie die berühmten Umschläge so ihre Besitzer wechselten. Aber das brauchte es überhaupt nicht. Und runterschreien hätte diesen Abend sowieso keiner.
Aber das müssen Sie jetzt doch noch mal ganz kurz erklären. Das ist ein bisschen insiderartig, die Klack, die sich organisiert.
Also es gibt in italienischen Theatern tatsächlich noch immer organisiert Applaudierer und Bravo-Rufer oder auch Buhrufer. Und das ist eigentlich ein großes Ärgernis, gehört aber hier auch zur offenbar unausrottbaren Tradition an den, zumindest an den großen Opernhäusern. Und heute in Mailand wurde das relativ offensichtlich, war ein bisschen erstaunt, wurde das relativ offensichtlich vorher verhandelt.
Also wenn Entschuldigung, wenn Sie sagen organisiert, dann heißt es finanziert.
Finanziert, da waren auch Geldscheine zu sehen, klar. Da wird dann vorher an der Garderobe geklopft, der Sänger, und es wird ein schöner Abend gewünscht. Und wenn der Sänger nur Danke sagt, dann ist das vielleicht nicht, was der Führer der Klack gerne sich erwartet hat. Womit ich nicht überhaupt nicht sagen will, dass heute irgendeiner der Sänger bezahlt hat, aber diese Zustände gibt es hier immer noch.
Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor an der Mailänder Scala mit der amerikanischen Sopranistin Lisette Oppressa in der Titelpartie. Vielen Dank an Uwe Friedrich, live aus Mailand zugeschaltet. Mit 99 Jahren hochbetagt ist heute der Kunsthändler, Kunstsammler und Kunstmäzen Eberhard Kornfeld in Bern gestorben. Mehr als 70 Jahre lang hat er am Auktionspult bei Gute Kunst und Klippstein gestanden, einem der ältesten Auktionshäuser Europas. Durch seine Hände gingen Werke von Chagall und Picasso, Van Gogh und Gauguin, Schiele und Kollwitz. Stefan Koldorf, Sie haben Eberhard Kornfeld mehrfach getroffen und interviewt. Er wird ja als Legende bezeichnet. Was ist denn so legendär an ihm?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ihm selbst wäre diese Bezeichnung eher unangenehm gewesen. Er war ein absolut bodenständiger Mensch, aber voller Leidenschaft für die Kunst. Er war mit vielen Künstlern wie Picasso und Chagall und Niki de Saint-Phalle und Tanguy und Alberto Giacometti auch befreundet. Und er wollte mit ihrer Kunst nicht nur handeln, da war er wirklich noch ganz vom alten Schlag, sondern auch mehr dafür tun. Er hat Ausstellungen veranstaltet, aus denen er wahrscheinlich keine großen Gewinne gezogen hat. Und er hat im eigenen Verlag auch Werkverzeichnisse veröffentlicht, vor allem für die Grafik, die ihm immer sehr am Herzen gelegen hat. Und auch damit konnte man sicher nicht viel Geld verdienen.
1923 wurde Kornfeld in Basel geboren, seit 1951 Inhaber also dieser sehr angesehenen internationalen Institution, diesem Auktionshaus. War er mit seiner unendlich großen Erfahrung, kann man das so sagen, war er ein Zeitzeuge?
Ja, das war er sicherlich, vor allem für die Geschichte des Kunsthandels. Ich habe hier in meinem Büro zahlreiche seiner Kataloge im Regal stehen. Und wenn Sie sehen, dass da am Anfang der 60er Jahre eine große Farbzeichnung von Picasso 30.000 Franken nur gekostet hat, Van Goghs einzige Radierung wurde mit 5.000 Franken aufgerufen, dann sieht man, was für andere Zeiten das waren, in denen er angefangen hat und wie weit er sich dann entwickelt hat. Überhaupt kein Vergleich zu heute. Übrigens auch, was die Gewinnmargen eines Auktionshauses angeht. Er hat dann aber eben auch miterlebt, wie in den 1970er Jahren die Preise anzogen, nicht zuletzt durch die großen Werbemaßnahmen der Konkurrenz in London, Sotheby's und Christie's, die plötzlich Farbkataloge gedruckt haben, Bilder auf Tourneen ins Ausland geschickt haben. Und er hat, und das war, glaube ich, seine große Freude, miterlebt, wie endlich der deutsche Expressionismus den Rang erhielt, der ihm zustand, von den Nazis ja vorher kaputt gemacht worden war. Also ja, er war für die Kunstgeschichte und für den Kunsthandel ein wichtiger Zeitzeuge.
Die besondere Liebe von Eberhard Kornfeld gehörte Ernst Ludwig Kirchner. Woran konnte man das sehen?
Das war in mehrfacher Hinsicht zu sehen. Zum einen gab es wirklich keine Auktion, in der nicht mindestens ein wichtiges Werk angeboten wurde, ob das nun ein großartiges Gemälde war oder ein Aquarell oder auch wichtige Druckgrafik von Kirchner. Dann hat er die Häuser gekauft, in denen Kirchner im Schweizer Exil, er hat sich dort ja 1937 das Leben genommen, gelebt hatte. Und er hat diese Häuser damit vor dem Verfall gerettet, das Wildbodenhaus zum Beispiel, die Staffelalp. Er war maßgeblich an der Gründung und an der Finanzierung des Kirchner Museums in Davos beteiligt und er hatte, das darf man auch nicht vergessen, grandiose Gemälde, Zeichnungen, Grafiken in seiner eigenen Sammlung, aber das nicht nur von ihm.
Ich hatte es gesagt, Herr Koldehoff, Sie sind Eberhard Kornfeld mehrfach begegnet. Was bleibt Ihnen heute an diesem Tag in Erinnerung?
Die Freundlichkeit, die Sachkenntnis, die Bodenständigkeit dieses Mannes, der sicher auch ein Schlitzohr sein konnte, seine Verärgerung über den Fall Gurlitt, den Vorwurf, dass diesem Münchner Sammler unterstellt wurde, er besitze riesige Mengen an NS-Raubkunst, hat sich ja tatsächlich dann auch als falsch herausgestellt. Es mag allerdings auch daran gelegen haben, dass Gurlitt regelmäßig bei Kornfeld eingeliefert hat und auf der Rückreise von ihm mit einer größeren Menge Bargeld dem Zoll aufgefallen war und der Pragmatismus. Ich kam irgendwann mal zu ihm ins Büro und da stand ein ganz feines, zartes Cézanne-Aquarell auf dem Schreibtisch und als ich ihn dann gefragt habe, ob denn das Licht nicht gefährlich für das Werk sei, da hat er nur gelächelt und gesagt, aber Herr Koldehoff, die sind doch fürs Ansehen gemacht worden.
Im Alter von 99 Jahren ist der Kunsthändler, Kunstsammler und Auktionator Eberhard Kornfeld in Bern gestorben. Stefan Koldehoff hat an diesen Zeitzeugen erinnert. Ich danke Ihnen, Herr Koldehoff.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und jetzt der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Früher haben die Feuilletons Debatten gesetzt. Heute helfen sie, Debatten einzuordnen, die das Netz atemberaubend dynamisch in unterschiedliche Richtungen und oft auch wieder zurücktreibt. Die eigene Position kann schon in der nächsten Feuilleton-Ausgabe Gegenstand von Kritik sein. Gleich drei Beispiele für Debattendynamik liefert die FAZ. Zum einen Christian Geyers Reduktion der aktuellen Kritik von Fridays for Future an der letzten Generation zu einem Jung gegen Jung, ausgerechnet jetzt, da, wie er schreibt, immer mehr betagte Herren, die selbst noch nicht von Festgeklebten behindert wurden, ihr Verständnis für die Verzweiflung der letzten Generation zu Protokoll geben. Interessant sind solche in Meinungen überführte Beobachtungen immer mit Blick auf ihr Fazit. Und da schreibt Christian Geyer, statt empiriefrei einer Drastik das Wort zu reden, welche die Klimapolitik à la longue schon zur Besinnung bringen werde, Protestforscher vermuten solches, wäre über die Fallen von Aufmerksamkeitsökonomie zu reden. Man ist doch aufmerksam geworden. Ja, aber, fragt Christian Geyer, worauf genau? In derselben FAZ berichtet Marlene Grunert aus den USA über eine Debatte um Wandgemälde einer Hochschule, die sich kritisch mit der Sklaverei befassen. Vor allem die schwarze Studentenschaft beklagt die Reproduktion rassistischer Bildsprache. Der Künstler hat gegen die Verdeckung geklagt. Wieder ist interessant, auf welches feuilletonistische Fazit hin Marlene Grunert ihren Bericht anlegt. Die Hochschule, schreibt sie, entschied, das Gemälde an seinem Platz zu belassen, den Raum aber nicht länger als Klassenzimmer zu nutzen. Kein Student solle gezwungen sein, das Gemälde zu betrachten. Zugleich verwies die Hochschule auf eine Selbstverständlichkeit, dass Thematisierung nicht Affirmation bedeutet. Die Erklärung, bilanziert Marlene Grunert, wirkt wie ein Vorbild dafür, wie man Konflikte dieser Art auflösen kann. Die Universitätsleitung tritt darin selbstbewusst für die künstlerische Freiheit ein. Zugleich beweist sie Sensibilität für die Anliegen der Studenten und deren Kampf gegen Rassismus, einen Kampf, der in Amerika bis heute existenzielle Dimensionen hat. Was auch für England gilt. Davon handelt der dritte FAZ-Fall. Der Guardian, heißt es da, hält sich die Debatte um britische Verstrickung in die Sklaverei zugute. Nicht ganz zu Recht, wie Gina Thomas darlegt. Als Fazit zitiert sie dann zur Charakterisierung der Debatte ausgesprochen britisch den Historiker Hugh Trevor Roper, der Ende der 60er Jahre davon sprach, dass jede Epoche ihren eigenen sozialen Zusammenhang und ein eigenes Klima habe. Dies nicht zu berücksichtigen und Begriffe wie rational, abergläubisch, progressiv oder reaktionär zu verwenden, als wäre nur das rational, was unseren Gesetzen der Vernunft gehorcht, nur das progressiv, was den Weg zu uns wies, das, so Trevor Roper, sei schlimmer als falsch, es sei vulgär. Apropos vulgär. Die besten Antworten, auch auf große Debatten, wachsen immer wieder in der Popkultur. So fragt Gerhard Matzig in der Süddeutschen, wie unterhaltsam ist der Klimawandel? Denn in dem Thriller Celsius von Mark Ellsberg wird Geoengineering zum Politkrimi. Matzigs Fazit, trotz Kritik, das Verdienst des Sci-Fi-Thrillers Celsius besteht darin, den Klimawandel als jenen Thrill zu zeichnen, der sich am Ende als Realität erweist. Vielleicht kann die Popkultur das Motto »Politische Fragen, menschliche Antworten« einfach besser handeln. Unter diesem Titel bespricht Marie-Sophia Trautmann in der Taz die ZDF-Neo-Serie »I Don't Work Here«. Die analysiere Generationenkonflikte und Rassismus mit Humor. Die Botschaft »Zusammenleben kann Spaß machen«. Was Marie-Sophia Trautmann da beschreibt, liest sich wie eine Blaupause aktueller Debatten. Wer denkt, schreibt sie zum Beispiel, er habe die politische Dimension, die didaktische Intention eines Witzes verstanden, der irrt sich ein ums andere Mal. Die Serie male jede Figur so vielschichtig, dass Schuldzuweisungen schwierig werden. Denn es wird jeder Witz am Ende zu etwas völlig anderem und ruft dem Zuschauenden belustigt zu, dachtest du wohl. Da ist sie, die Dynamik der Debatten. Auf in die nächste Runde.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Guten Abend.